Fachfragen. Ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: ESG, Unternehmen im auch internationalen Spannungsfeld. Stellen Sie sich vor, ein deutsches Unternehmen muss in Indien ebenso erfolgreich sein wie in China oder den USA, muss dabei aber völlig unterschiedliche Umwelt- und Sozialstandards einhalten. In dieser Podcast-Folge hören wir, wie globale ESG-Trends nationale und lokale Realitäten formen und warum Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsstrategien ständig neu ausrichten müssen. Erfahren Sie, wie Firmen den Balanceakt zwischen rechtlichen Vorgaben, ethischen Standards und wirtschaftlichem Erfolg meistern. Unsere fünf Fragen werden heute von Rechtsanwältin Dr. Małgorzata Anna Hartwig beantwortet. Frau Dr. Hartwig hat mehr als 10 Jahre Erfahrung in internationalen Wirtschaftskanzleien und Fortune 500 Unternehmen. Man kann sie mit Fug und Recht als Generalistin bezeichnen. Bei Archer Daniels Midland, einem der weltgrößten Agrar- und Lebensmittelunternehmen, unterstützt sie als Senior Legal Counsel das Business im Wirtschaftsraum EMEA und ausgewählte globale Projekte. Guten Tag, Frau Dr. Hartwig. Herzlich willkommen bei den Fachfragen.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Frau Dr. Hartwig, die globalen Trends beeinflussen die nationale und die lokale Wirklichkeit. Diese internationale Spannung im ESG-Bereich wird die Stellung und das Handelsprofil der Unternehmen verändern. Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, einerseits ist ESG absolut nichts Neues. Die Themen wie Menschenrechte oder Umweltschutz sind ja keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Aber jetzt werden ESG-bezogene Vorgaben verpflichtend, wie zum Beispiel durch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder durch die Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Und trotzdem bleibt ESG ein Spielball verschiedener Regionen und politischen Agendas, und zwar global und regional. Nehmen wir die Diskussion zum LKSG in Deutschland an, den partiellen Backlash von ESG-Vorgaben in den USA, gleichzeitig die ESG-Berichtspflichten für börsennotierte Unternehmen in China, einem Land, das nicht gerade für übertriebenen Klimaschutz bekannt ist, oder den Rückzug von BlackRock und JP Morgan aus der UN-Klimainitiative auf der einen Seite und die Say-on-Climate-Vorgaben von Stimmrechtsberater auf der anderen Seite. Das alles führt zu einer Inhomogenität und Multipolarität, mit der sich insbesondere global agierende Unternehmen auseinandersetzen müssen. Und bisher bei Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen galten Preis und Qualität als wichtigste Evaluierungskriterien. Und jetzt in vielen Regionen kommt ein weiteres Kriterium dazu, das ist ESG, also zum Beispiel Energieverbrauch oder Arbeitsbedingungen. Wenn wir uns das Beispiel eines Duschgels angucken, in einigen Ländern, wie beispielsweise in Indien, wird weiterhin überwiegend nur auf Preis und Qualität geachtet. Und in anderen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, wird auch ESG immer wichtiger, also zum Beispiel der Einsatz von Mikroplastik. An diesem Beispiel sieht man, dass die Märkte die Produkte unterschiedlich bewerten und die Märkte spalten sich dann auf. Auch die Spielregeln verändern sich und variieren von Land zu Land. Aussicht, Haftung, Wege zur Durchsetzung der Ansprüche, Compliance, Governance, Berichtspflichten, die Anforderungen an die Social License to Operate variieren von Land zu Land. Und die Unternehmen müssen diese geopolitischen Überlegungen in ihre Geschäftsmodelle und Strategien einbauen, ihre eigene Nachhaltigkeitsstrategie an die geopolitischen Gegebenheiten, die nicht konstant sind, anpassen. Und sie müssen auch lernen, sich in diesem Spannungsfeld zu bewegen.
Dazu kommt ja noch, dass ESG ein interdisziplinäres Thema ist, das in diversen Abteilungen parallel adressiert werden muss, nicht?
Genau, so ist es. ESG ist ein sehr breit gefächertes Thema, von Wassernutzung über Greenwashing bis hin zu Menschenrechten ist schon einiges dabei. Aber diese Themen tauchen nicht an einem, sondern an ganz verschiedenen Stellen in der Unternehmensorganisation auf und können absolut nicht isoliert betrachtet werden. Also sie haben jeweils das Potenzial, sich sofort auf die gesamte Organisation auszuwirken. Nehmen wir das Beispiel einer Modemarke. Wenn in einer T-Shirt-Lieferkette an einer Stelle nicht entsprechend auf die Arbeitsbedingungen geachtet wird, kann das der gesamten Marke einen schweren Reputationsschaden zufügen. Und deshalb braucht ESG eine ganz besondere Herangehensweise und hier entsteht ein weiteres Spannungsfeld. Also einerseits muss man die relevanten Aspekte genau dort erkennen, wo sie auftreten, um auch sicherzustellen, dass sie mit den unternehmensweiten Richtlinien übereinstimmen. Also bei Verfehlung an einer Seite darf nicht die Positionierung oder der Ruf der gesamten Unternehmensgruppe gefährdet werden. Aber andererseits müssen die lokalen und fachlichen Einheiten über genügend Entscheidungsspielraum verfügen, um flexible und praktikable Business-Lösungen umzusetzen. Das, was in Frankreich gut funktioniert, muss in Südafrika nicht unbedingt erfolgreich sein. Und auf die Idee, was funktioniert, kommt die Headquarter zum Beispiel in den USA nicht immer von alleine. Man muss sich also fragen, was sind die Risikotreiber und Übertragungskanäle zu einzelnen Einheiten, was muss priorisiert werden und wie wirkt sich das auf die kurz- und langfristige Strategie aus. Daran erkennt man auch, dass ESG ein Querschnittsthema ist, das in jeder Abteilung mitgedacht werden muss. Das bedeutet beispielsweise Schulung, die Überprüfung von Marketingmaterial, um Greenwashing zu vermeiden, das Einrichten von Prozessen über die Datenbereitstellung fürs Reporting oder die Sensibilisierung von Key Accounts Managers, damit die ESG-bezogenen Anfragen entsprechend handhaben. Auch der Verkauf muss entsprechend mit ESG angemessen mit ESG-Versprechen umgehen. Es geht also um viel, viel mehr als nur dem Einkauf anzuweisen, kauf so ein, dass es passt oder die Produktion bitten, ach, mach es einfach grün.
Ja, viele Unternehmen sind matrixorganisiert. Hilft es denn, die durch ESG geschaffene zusätzliche Komplexität effektiver zu handhaben oder trägt das eher zum Chaos bei?
Die Matrixstruktur ist ein sehr effizientes Organisationsmodell, das unabhängig von der gesellschaftsrechtlichen Struktur funktioniert. Man kann es sich wie ein Netz vorstellen, das sich über Produktgruppen, geografische Regionen, Projekte oder mehrere Konzerngesellschaften erstrecken kann. Dabei wird das Weisungsrecht der Vorgesetzten aufgeteilt und verteilt sich auf mehrere Personen, die bei unterschiedlichen Einheiten angestellt sind. Also in Bezug auf ESG könnte man sagen, dass matrixorganisierte Unternehmen bereits an Komplexität gewöhnt sind und daher besser mit dem Querschnittsthema wie ESG umgehen können. Aber ESG legt noch eine zusätzliche Schicht auf diese Komplexität, weil es kann schnell zu Konkurrenzen um Prioritäten oder zu Machtkämpfen um Ressourcen kommen. Also zum Beispiel könnte der Einkauf durch seine KPIs motiviert sein, die billigsten Produkte zu beziehen. Aber das billigste Angebot erfüllt nicht immer die ESG-Standards. Oder bei Investitionen in CapEx muss entschieden werden, Schonung der Ressourcen und Nutzung der bestehenden Strukturen bis zur Abnutzung oder Verbesserung der Mitarbeitersicherheit. Das Chaos zu vermeiden, müssen die Grundlagen klar definiert werden. Was genau bedeutet ESG für das Unternehmen, und zwar jenseits der rechtlichen Definition? Wie werden die Zuständigkeiten für die einzelnen Aspekte festgelegt? Wie wird die ESG-Kompetenz aufgebaut? Wie kommen wir an die relevanten Daten fürs Reporting? Wer führt das Risikomanagement durch und wer entscheidet, ob ein Vertrag mit einem Lieferanten geschlossen werden kann, wenn dieser nicht alle ESG-Vorgaben erfüllt? Also im Zweifel die Entscheidungen über diese Themen treffen jeweils die Personen, die in unterschiedlichen Gesellschaften oder Ländern ansässig ist. Und das Problem ist, dass für eine einzelne, eventuell ausländische Tochtergesellschaft ein gutes Geschäft sein könnte sich dann negativ auf die gesamte Unternehmensgruppe auswirken. Und für die Spannung kann auch die Frage sorgen, wer das Weisungsrecht in Bezug auf Richtlinie unternehmensweit hat und auch über die Prioritäten bei Zielkonflikten entscheiden kann. Und oftmals ist die Person, die in der Praxis die Entscheidung trifft, nicht unbedingt dieselbe, die für die Folgen dieser Entscheidung auch formell haftet. Oder die Frage, welcher Standard eingeführt werden soll. Der höchstmögliche Standard überall und einheitlich oder unterschiedliche Standards je nach Land, Lieferkette, Produktgruppe oder Geschäftseinheit. Das heißt, eine gute ESG-Story, unabhängig davon, wie sie erzählt wird, benötigt eine zentralisierte und richtungsweisende Koordination, um Widersprüche, Zielkonflikte und interne Ressourcenkämpfe möglichst zu vermeiden.
Zumindest in der Lieferkette soll die Standardsetzung unproblematisch sein. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz verlangt explizit, dass die Verträge entsprechende Klauseln enthalten. Was gibt es noch zu beachten?
Ja, das stimmt. Die Verträge sind wirklich gute Werkzeuge, um das Verhalten in der Lieferkette zu steuern. Aber eine gute Vertragsklausel ist eigentlich nur eine halbe Miete. Was wir nicht vergessen dürfen, sind die tatsächlichen Möglichkeiten der Durchsetzung der vereinbarten Vorgaben. Also in der Praxis erwartet der Vertragspartner, der bestimmte ESG-Standards in der Lieferkette etablieren möchte, auf ein sehr hohes Maß an Flexibilität. Der muss ganz häufig vorab finanzielle oder andere Ressourcen bereitstellen und damit in die Zukunft der Geschäftsbeziehung intensiv vertrauen. Er geht also ein wirtschaftliches Risiko ein, das entsprechend adressiert werden muss. Das Vertragsrecht kümmert sich traditionell um Themen wie Kaufpreiszahlung oder Lieferung von Waren bestimmten Qualität an einen bestimmten Ort zu einem bestimmten Preis. Und mit ESG kommen noch die Themen wie Menschenrechte oder Umweltschutz. Und dazu kommt noch eine zusätzliche Dimension. Im internationalen Kontext wird das Ganze noch komplexer. Manche Länder sind LKSG-ähnliche Gesetze fremd. Die Rechtstreue variiert von Land zu Land. Und der hanseatische Handschlag hat nicht überall den gleichen Stellenwert. Und ändern sich die wirtschaftlichen oder geopolitischen Rahmenbedingungen, können sich die Prioritäten des einzelnen Geschäftspartners verschieben. Also es ist immer leicht zu sagen, welche Konsequenzen ein vertragsbrüchiger Partner tragen soll, aber es ist viel leichter gesagt als getan. Zum Beispiel, wie soll es durchgesetzt werden, dass der Vertragspartner Bäume pflanzen soll, um die CO2-Bilanz zu verbessern? Man muss sich auch über die faktische Wirkung der Klausel im Klaren sein. Eine Kaufpreisminderung oder Vertragsstrafe im Falle von Menschenrechtsverletzungen durch den Vertragspartner könnte im Endergebnis dazu führen, dass problematische Produkte sogar noch günstiger, in Anführungszeichen günstiger, geliefert werden können. Oder dem Partner werden Mittel entzogen, die er zur Verbesserung der eigenen Prozesse einsetzen könnte. Und letztendlich hängt alles von mehreren Faktoren ab. Kooperationsbereitschaft des Vertragspartners, seinem Engagement bei der Umsetzung der ESG-Vergaben, wie lange und intensiv die Beziehung geplant ist, wie ist die interne Bereitschaft, in die Beziehung zu investieren, zum Beispiel Wissenstransfer oder Investitionen in die operative Struktur des Partners oder wie öffentlichkeitswirksam die Maßnahmen sein sollen oder eben nicht.
Ja, jetzt haben wir über fehlende Ausgewogenheit, geografisch und politisch gesprochen, über Interdisziplinarität, eigene interne Strukturen und über Beziehungen mit Vertragspartnern. Wie kann man hier am besten navigieren?
Die Antwort sind die Purpose und die Strategie. Wenn die Unternehmensgruppe für sich selbst nicht definiert hat, was ist die Marschroute, was ist der eigene Anspruch und mit welchen Mitteln das Unternehmen sein Geld verdienen will, nach welchen Prinzipien wird es durch die Spannungsfelder navigiert, dann wird es schwierig. Also neben der Flexibilität und Resilienz, das sowieso gebraucht ist, gewinnt Purpose an großer Bedeutung. Damit wird nicht nur danach gefragt, was ist zulässig, sondern was ist richtig. Und das soll jedes Unternehmen für sich selbst proaktiv entscheiden.
Ja, Frau Dr. Hartwig, wir sind schon am Ende angelangt. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren und danke auch für Ihre Einschätzungen.
Vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch mehr zum Thema erfahren möchten, schauen Sie in unsere Fachzeitschrift ESGZ. In den Shownotes finden Sie den entsprechenden Link. Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.